Herzlich willkommen bei Menschen im Porträt. Heute geht es bei uns besonders sportlich und stark zu. Nicht nur im Sinne der körperlichen Fitness, sondern auch vor allem im Thema mentale Stärke. Wolfgang Fasching wurde 1967 in Bad Radkersburg geboren. Er nahm 8-mal am Race Across America teil, dem längsten und härtesten Radrennen der Welt, von der West- zur Ostküste Amerikas. Stand dabei 8-mal am Podium und gewann 3-mal dieses Rennen. 2001 stand Wolfgang Fasching als 13. Österreicher auf dem Gipfel des Mount Everest. Mit der Besteigung der Karstensens-Pyramide in West-Papua vollendete er das Projekt Seven Summits, die Besteigung der 7 höchsten Berge der 7 Kontinente. Der Extremradsportler und mehrfache Buchautor ist auch gefragter Speaker zum Thema mentale Stärke. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen.
Hallo.
Dein erlernter Beruf ist eigentlich Maler.
Ja, das ist einer meiner.
Und Anstreicher und Einzelhandelskaufmann bist du auch. Wie kamst du zum Radfahren?
Das hat sich irgendwie ganz zufällig ergeben. Ich bin einerseits in eine Familie hineingekommen, die alle Radfahrer waren, wirklich professionelle Radfahrer. Okay. Das heißt, habe ich mir innerlich ein bisschen geweigert, das auch zu tun. Aber dann ist die Lust und die Freude immer größer geworden und so bin ich dann halt einfach zum Radfahrer geworden, aber schon mit einem unter Anführungszeichen ein bisschen höheren Alter. Also ich habe erst mit so zwischen 18 und 20, das war so ein fließender Übergang, angefangen mit dem Radsport, aber habe noch nicht wirklich was mit Wettkämpfen zu tun gehabt.
Also einfach gern Rad gefahren. Mein höheres Alter, 18 bis 20, ist lieb. Ich sage nur noch in jungen Jahren. Ich meine, von begeisterten Fahrradfahren, wie kommt man dann plötzlich zu, oder wie kam dann der Schritt zu diesen doch extremen Wettbewerben?
Naja, also wirklich 18 bis 20 ist, also es ist nicht wirklich alt, aber es ist halt, gewisse Dinge fängt man halt viel jünger schon an, Fußball zum Beispiel, da hat man sonst keine Chance mehr, dass man ganz nach oben kommt, aber irgendwie war es in Wahrheit irgendwie so ein Fernsehbericht über Franz Spieler, den ersten Österreicher, der da teilgenommen hat an diesem Race Across America, und das war für mich einfach ein Held, ein Hero, und ich habe mir das gar nicht laut aussprechen traut, aber es war für mich einfach so, das möchte ich einfach mal machen, und von dieser Idee bis dann tatsächlich zum ersten Umsetzen, dass ich überhaupt an der Startlinie von diesem Race Across America gestanden bin, sind fast 10 Jahre vergangen, also das heißt, das hat in mir innerlich immer so gearbeitet und so, war immer präsent, und natürlich parallel bin ich halt neben meiner ganzen Arbeit, die ich gehabt habe und der Abendschule, die ich besucht habe, hat einfach verdammt viel im Rad gesessen.
Kann man vorstellen. Ich meine, Race Across America, auch als Nicht-Radfahrer, man hat davon schon gehört, aber wie kann man das eigentlich so kurz beschreiben, was ist genau das Race Across America jetzt?
Also, wenn ich Vorträge in Englisch mache, dann muss ich mir einmal ganz kurz halten und dann mache ich es ganz simpel. Es ist einfach ein Radlrennen, das 5000 Kilometer quer durch die Vereinigten Staaten geht, eine fix vorgegebene Route ist, ungefähr 45.000 bis 50.000 Höhenmeter sind, viele Temperaturunterschiede zwischen 0 und sage ich mal 40, 45 Grad. Wahnsinn. Jeder der 30 bis 40 Teilnehmer fährt die gleiche Strecke und wer am schnellsten das andere Ende Amerikas erreicht hat, ist der Sieger. Wahnsinn. Und was noch dazu kommt, was ich fast vergessen hätte zu sagen, was natürlich für viele Menschen der Knackpunkt ist, dass man als Sieger oder wenn man ganz vorne ankommt, nicht mehr wie, sage ich mal, 6, 7, 8, maximal 10 Stunden schläft in diesen 8 Tagen, die man unterwegs ist.
In Summe?
In Summe, genau. Und das ist sicher der Knackpunkt an dieser Geschichte, also dieses Race Across Americas.
Wie schafft man das? Ich meine, das ist ja unvorstellbar.
Naja, das ist einfach eine jahrelange Vorbereitung, einerseits körperlich, aber andererseits auch diese Einstellung im Kopf, dass man sich darauf vorbereitet. Und man kann das auch nicht trainieren, man muss es einfach tun. Und wenn man es einmal gemacht hat, dann sammelt man Erfahrung. Und diese Erfahrung nimmt man dann beim nächsten Mal mit. Team ist natürlich ganz wichtig, dich in solchen Phasen wieder zu motivieren, wieder munter zu halten. Aber das ist ein Teil dieses Rennens und das musst du einfach mit einkalkulieren.
Ist es für jemanden, der einmal eine Nacht durchmacht bei einer Veranstaltung oder beim Ball, der ist am nächsten Tag fertig? Der schon allein im Büro zu sitzen ist schon der zu fertig. Aber du sitzt da nicht im Büro, sondern fährst weiter bei 40 Grad irgendwo durch die Wüste. Wie schafft man es dann wirklich einfach vom Radl zu kippen und einzuschlafen nach dem Sturz?
Also der Vergleich mit dem die Nacht durchmachen sozusagen beim Zeltfest oder in der Disco ist nicht vergleichbar. Dort konsumiert man meistens wahrscheinlich andere Getränke, okay, und auch die Umwelteinflüsse sind andere, Rauch und solche Sachen. Also man bereitet sich einfach auf das vor und der Teilnehmer denkt selber vielleicht gar nicht so daran, dass er vom Radl kippen könnte, dass er runterfällt. Der hat einfach ein großes Ziel, das er verfolgt mit seinem Team, mit seiner Mannschaft. Und da muss man sich natürlich sehr häufig und sehr oft überwinden, das durchzuziehen. Aber um diese Phasen geht es ja auch und die vergisst man dann letztendlich wieder.
Das heißt, die mentale Stärke, kommen wir nachher noch dazu, ist das Fundament der ganzen Geschichte.
Ich denke, da muss es beides zusammenpassen. Das heißt, einfach der Teilnehmer, das Team und natürlich auch die Kopfgeschichte. Manchmal ist Kopf mehr wichtig, manchmal ist Körper mehr wichtig. Ja. Man darf es auch nicht überbewerten und man muss einfach versuchen, so leicht oder so locker es gehen zu lassen, wie es halt geht.
Leicht und locker durch Amerika radeln, das klingt richtig.
Klingt ein bisschen einfacher, als es tatsächlich ist, aber Das lebt einfach von der Idee, vom Traum.
Ja. Das heißt, du hast im Endeffekt dann nach deiner Ausbildung, ab wann quasi, konntest du vom Sport dann auch leben? Oder ist das quasi dein...
Das ist dann so parallel einhergegangen. Ich war ja Kaufmann, also in der Steiermark, und sehr gerne und sage ich mal, begeisterter Kaufmann. Aber dann war das einfach ein bisschen mehr, dann der Radsport, das Kaufmannsein, dann natürlich Vorträge beginnen zu machen. Das hat man gemerkt, das ist auch in irgendeiner Art und Weise lukrativ. Und dann muss man halt da oder dort einmal loslassen, um ein neues Ziel zu erreichen. Und ohne etwas loszulassen, kann man halt nie was Neues erreichen. Und dann habe ich gespürt, das funktioniert ganz gut, aber es ist nie um Geld gegangen, es ist nie darum gegangen, was verdient man, sondern es ist immer darum gegangen, was berührt mein Herz. Und das habe ich gespürt, dass ich gern vor Menschen stehe, gerne etwas erzähle und natürlich am allerliebsten habe ich das gemacht, Lang- und Weitradl fahren.
Als du entschieden hast für dich, du gehst den Weg Richtung Sport und hängst quasi deinen normalen Beruf so an den Nagel mehr oder weniger, wie haben damals deine Eltern reagiert darauf?
Also das war nie ein großes Thema. Also meine Mama hat nie mit Sport wirklich was anfangen können. Also die war eher eine, die mal gebremst hat und gesagt, naja, das wird ja nichts, ein ordentlicher Beruf, wie viel besser. Mach was Gescheites. Also das war schon immer ganz wichtig. Also dass ich mal eine Lehre gemacht habe, war das Wichtigste, was es da gegeben hat. Aber sie war ja dann, wie sie gemerkt hat, da ist Erfolg, da liest man mal was aus der Zeitung, dann ist eine Veranstaltung, da sind viele Menschen. War sie schon auch stolz. Also ich habe da nie irgendwie ein Thema gehabt, dass mich jemand behindert hätte. Also ich habe eher immer so diesen Push. Meine Mama hat mir jetzt nicht so gepusht und mach weiter, sondern für sie war das so, wie es war und sie hat mich sein lassen. Also das war auch ganz gut. Aber natürlich für sie war immer das Wichtigste, gesund heimkommen, egal was du wirst und wenn du aufgibst, wenn irgendwas nicht passt, wenn du krank bist, wenn du stürzt, egal, hauptsächlich gesund heimkommen. Das war immer das Wichtigste und das Kerzerl in der Kirche anzünden, wenn ich unterwegs war, das war auch ganz ein wichtiger Punkt.
Ich meine, wenn man sich jetzt diese Wettbewerbe anschaut, ich vermute mal jetzt als Laie, dass man in dem Bereich von den Preisgeldern nicht alleine wird leben können, sondern auch dann eben Autorentätigkeit, Bücher geschrieben und Vorträge, oder kann man von den Preisgeldern allein schon leben?
Also ich habe das einmal zusammengerechnet. Mittlerweile, ich glaube, das Racing Course America gibt es 35 oder 36 Mal. Mittlerweile gibt es wieder kein Preisgeld. Ich bin 8-mal dort mitgefahren. Und ich habe in Summe, glaube ich, 10.000 oder 12.000 Dollar gewonnen.
Also in Summe?
In Summe. Also das heißt, wenn man so denkt, dass das 40.000 oder 50.000 Dollar kostet, dann muss man nicht einmal gut rechnen können, dass sich das irgendwie nicht ausgeht. Aber sowas kann man auch nicht machen, weil man sagt, was verdiene ich? Weil dann würde ich heute da nicht sitzen und mit dir da ein Interview führen. Ja. Dann würde ich ganz was anderes machen, was vielleicht auch toll ist. Aber mir ist es immer darum gegangen, dass ich sage, ich habe was gemacht, was mein Herz berührt hat, wo ich begeistert war und was mich begeistert hat und was eine große Herausforderung war, ein Abenteuer war dabei und habe nie daran gedacht, irgendwie damit ein Geld zu verdienen. Da gibt es halt mehr oder weniger so ein bisschen Umwegrentabilität, weil Menschen dich fragen, kannst du uns ein paar Bilder zeigen, damals noch Tierprojektoren, dann habe ich halt Menschen Bilder aus Amerika gezeigt, wie man da mit dem Rad durchgefahren sind praktisch und das war für die Leute anscheinend spannend und dann ergibt sich was anderes.
Aber ich finde es spannend, ich habe mir gedacht, okay, da wirst du doch dann üppige Preisgelder geben, dass der Sieger zumindest dann einmal sich, aber im Endeffekt bei jedem Rennen garantiert hast draufgezahlt, finanziell gesehen.
Natürlich, aber das lebt ja dann dadurch, dass man Sponsoren hat. Das heißt, also, das muss man halt auch können, sozusagen die richtigen Sponsoren zur richtigen Zeit zu begeistern, zu finden, die sagen, okay, ich setze auf dich, weil der Ursprung war echt nicht ganz leicht, denen dieses Rennen zu erklären, wie ich vorher gemacht habe. Dann kommt halt immer die Frage, wie viel kommen denn durch, wie viel überleben das? Und wenn du dann sagst, naja, ungefähr die Hälfte kommt nicht ins Ziel und dann sollst du dem Sponsor, dem Geschäftsführer oder Marketingleiter des Unternehmens argumentieren, dass du einer davon bist.
Und der Erste vielleicht nur,
der da durchkommt, also es braucht schon sehr viel eigene Überzeugung, dass du das schaffst. Also da darfst du nicht dran denken, naja, wenn ich vielleicht nur bis zur Halbzeit komme oder so, sondern das muss man schon gut überzeugen und so. Kommt man dann auch zu dem, weil ich muss auch ehrlich sagen, das habe ich oft nachgedacht, hätte mir das selber persönlich leisten können, hätte ich nie den Antrieb gehabt, als wenn ich gewusst habe, okay, das lebt von Sponsoren, das sind Partner, die schauen da drauf, da hat man Verantwortung, da muss man was zurückgeben, ohne dass ich jetzt einen großen Druck gespürt hätte, aber so war das einfach ein viel tolleres Projekt, als wenn ich gesagt hätte, okay, ich habe das Geld, ich lege das am Tisch und dann fahre ich. Hätte nie diesen Anreiz gehabt, als so, wenn man sagt, okay, das ist einfach ein gesamtes Projekt.
Vor allem, da bist du in dem Fall, wärst du nur für dich allein verantwortlich gewesen. Das ist dein eigenes Geld und ob du es in Sound setzt oder nicht, ist egal. Aber wenn du quasi Partner hast, die an dich glauben, in dich vertrauen, dann hast du auch denen gegenüber quasi Verantwortung oder Verpflichtung. Ich muss das Ding jetzt schaffen bis zum Schluss quasi. Wobei, wenn man sich jetzt, also diejenigen, die glauben, dass Race Across America schon abnormal ist, haben wir vielleicht gar nicht von dem Projekt 2014 was mitbekommen. Da bist du ja von Vladivostok bis nach St. Petersburg geradelt, die doppelte Strecke, sogar 10.000 Kilometer am Stück. Wie kommt man auf die Idee?
Also ich habe meine Anleihen immer von anderen genommen. Also grundsätzlich war immer mein Spruch, so lerne von Besseren und gehe deinen eigenen Weg oder schau dir ein Projekt an und passt das auch für dich. Und da habe ich gesehen, dass 2013 eine Vierermannschaft von Moskau nach Vladivostok gefahren ist. Mhm. Und das hat mir gedacht, wenn das vier Leute zusammenbringen, diese 9.200 Kilometer, dann wird es ich doch allein auch schaffen, wollte umgekehrt fahren, unbedingt von Wasser zu Wasser, also Vladivostok. Mhm. Moskau bis nach St. Petersburg, das hat man dann genau zusammengebracht, 9.991 Kilometer. Und das ist das größte Land der Erde, es ist ein zusätzlicher Kontinent, eben auch Asien. Mhm. Dann kann man das ja allein machen. Und so bin ich einfach auf die Idee gekommen, habe Partner gesucht, Freunde, auch natürlich auch Sponsoren, die einfach an einem Strang gezogen haben, die gesagt haben, okay, das ist eine coole Idee, das finden wir toll, das unterstützen wir und so. Und das haben wir dann als Weltrekordversuch angemeldet und das war schon, wir haben noch in der Nachbetrachtung ein verdammt großes Projekt, weil ich war als einziger Teilnehmer praktisch diesen Weltrekordversuch, so schnell wie möglich diese Strecke zu machen. Und 25 Leute im Gepäck sozusagen, 25 Begleiter innerhalb von 3 Wochen, also die durchgewechselt haben. Und da hat man schon gemerkt, dass das wirklich ein großes Projekt ist und dass dort Scheitern fast nicht erlaubt ist, weil dann ist das ganze Projekt aus. Mhm. Dann gibt es keinen, der da weiterfährt, wie in einem normalen Sportbewerb, wo man sagt, okay, 5 fallen aus, aber es gibt einen Sieger oder es gibt ein Ergebnis.
Anders aufschränken
dann wäre es aus. Also da habe ich selber das erste Mal gespürt, wie groß das Ziel sein muss, wie sehr du überzeugt davon sein musst, wie viel Verantwortung du übernehmen musst, welchen Mut du haben musst, auf einer Seite loszufahren mit einem Rall und das vorher auf der Landkarte anzuschauen, wie groß das Land ist und wie klein du als Teilnehmer bist.
Ja. 10.000 Kilometer am Radl in 21 Tagen und klimatisch, temperaturmäßig?
Also das war relativ, sage ich mal, angenehm, also maximal 35 Grad, extrem schwül war es natürlich sehr häufig. Also das war nicht das Thema, es waren sehr viele Höhenmeter. Ich kann es nicht genau sagen, aber man spricht so von 70.000 bis 80.000 Höhenmetern. Aber Russlands größtes Problem ist dann sicher die ganz schlechten Straßen und der furchtbare Verkehr. Das heißt, da ist ja einfach so viel auf den Straßen los, die Kinder nicht Auto fahren. Manche, glaube ich, haben als tief ins Glas geschaut. Also es passiert ja verdammt viel auf Russlands Straßen. Wenn es stimmt, sterben da über 100 Menschen pro Tag im Straßenverkehr. Und das war sicher die größte Herausforderung, schlechte Straßen und der Straßenverkehr.
Stimmt, das Radlfahren war Kleinigkeit, die 10.000 Kilometer, aber der Straßenverkehr war schlimmer.
Ja, würde ich wirklich so betrachten. Also okay, jetzt mal, wenn ich dort ein bisschen länger geschlafen als beim Race Across America, also im Durchschnitt in diesen 21 Tagen 3 Stunden. Das war so der Durchschnitt praktisch. Mhm. Aber das war immer so entspannt, so relaxed, wenn ich im Bett gelegen bin und ich habe mir immer gedacht, boah, jetzt kann nichts passieren. Mhm. Jetzt bin ich total safe, jetzt bin ich sichert, jetzt ist alles gut. Ja. Und da war ich so auf der Straße, war ich so angewiesen auf meine Betreuer. Zum Teil haben wir die zum Beispiel in Moskau in der Stadt, als wir um den Kreml gefahren sind, mit 5 Autos und einem Motorrad abgesichert, damit ich da um Mitternacht, ich meine, so späte Zeit, eine Runde um den Kreml tragen kann. Also es war, der Verkehr war einfach ein Horror und natürlich auch der Lärm, der dann dazu gekommen ist.
Gigantisch. Ich meine, die Erfolgsgeschichte ist ja wirklich außergewöhnlich, weil viele Erfolge, die du schon erreicht hast. Was war für dich persönlich so der prägendste Erfolg, der wichtigste Erfolg in dieser Laufbahn?
Also der wichtigste Erfolg, sage ich mal so, oder der prägendste, beziehungsweise das, was eine Veränderung in meinem Leben herbeigeführt hat, war tatsächlich, dass ich von dem ersten Mal sehen, Race Across America, und ich nicht einmal ein eigenes Vorrat gehabt habe, so quasi, außer mit dem ich in die Lehre gefahren bin, vom Sehen dieser Geschichte bis zum tatsächlichen dort an der Startlinie zu stehen. Also ich würde mal sagen, das war der größte Erfolg, weil da bin ich über mich hinausgewachsen, da ist Selbstvertrauen dazugekommen, da, was ich da alles organisiert habe, was ich da alles geschafft habe, sozusagen als Nicht-Radfahrer, Radlfahrer, sage ich mal halbwegs ein anständiger Radlfahrer zu werden und dann nach Amerika zu kommen. Ich war mein ganzes Leben vorher noch nie in Amerika. Mhm. Also das würde ich persönlich als meinen größten Erfolg, natürlich auch dann das Finishen dort als Dritter, war auch ganz eine tolle Geschichte, aber da ist schon verdammt viel gewachsen mit diesem Erfolg. Da geht es nicht darum, zu siegen, der Beste zu sein, sondern einfach ein Projekt tatsächlich umgesetzt zu haben, von der Idee bis zu dem, dass du sagst, ich mache es tatsächlich.
Spannend.
Dass es nicht als Idee überbleibt und irgendwann dann mal sagst, damals mit 25 oder 30 Jahren war ich fast einmal das Race Across America gefahren. Ja. Also das heißt, und das hat ja mein ganzes Leben verändert.
Ja. Das stimmt, weil dadurch bist du im Endeffekt auch dann weiter in der Öffentlichkeit bekannt geworden, hast dann deine Tätigkeit als Buchautor, kommen wir nachher noch dazu, und auch als gefragter Speaker auch dann begonnen. Ich meine, die Erfolgsgeschichte ist faszinierend. Gab es jemals auch wirklich ein Scheitern, wo du jetzt vielleicht wirklich bildlich oder im übertragenen Wort wirklich mal gestürzt auf die Schnauzen gefallen, weil du dann einfach gescheitert bist mit dem Vorhaben?
Also, gescheitert bin ich öfters an irgendwas. Also ich bin vielleicht auch das Glück, dass ich sage, dass ich bei den wesentlichsten und bei den wichtigsten Sachen nie gescheitert bin. Das heißt, dass ich wirklich 8-mal im Race Across America gestanden bin, 8-mal durchgekommen bin. Mhm. 1-mal im Fuß des Mount Everest gestanden und aufgekommen bin. Mhm. Also natürlich bleiben das sozusagen die Highlights, mhm, aber ich bin sehr häufig gescheitert, wo man Rennen nicht finishen kann, wo es schief geht, wo man krank wird, wo man stürzt und dadurch aufgeben muss. Also immer wieder, oder es ist diese Idee, die dann im Sand verläuft. Mhm. Das heißt, bin immer wieder gescheitert und das hilft ja dann weiterzumachen. Aber die ganz großen und die wichtigen Sachen, da glaube ich, hat das notwendige Glück gehabt, dass das einfach immer passt hat.
Ich meine, ich habe bei dir mal Aufnahmen gesehen, es gab einmal bei einem Rennen einen großen Sturz.
Genau, das war, sah schon so lange aus, da war zufällig auch sogar ein Fernsehteam mit und die haben das dann gefilmt und es hat schlimmer ausgeschaut, als es war. Es war unmittelbar, also irgendwie 100 Kilometer vom Ziel oder so, und da haben wir Schlüsselbein gebrochen, der Doktor hat das ordentlich versorgt und mit so einer Schiene gefestigt, die Schlüsselbeine, mhm, und so ein Leintuch sogar, kann ich mich erinnern, vom Wohnmobil hat er abgezogen. Und, okay, und da war eine große Stütze, in der man gesagt hat, Wolfgang, es kann nichts passieren. Ja. Also das hat er gesagt, es kann nichts passieren, wir können fertig machen. Und, mhm, das war allein schon so ein wahnsinnig wichtiger Satz für mich, wir können fertig machen, es kann nichts passieren. Und da sind wir halt die 100 oder ein bisschen mehr Kilometer, ich nenne es jetzt einmal vorsichtig, abgedandelt. Mhm. Der Sieg war nicht mehr drin, es war ein bisschen nach hinten zu schauen. Das, ich glaube, was kann man da hinten war, Danny Chu oder so, oder Rob Kish, oder kann mich der noch einholen oder nicht, dann bleibe ich Zweiter. Und das war einfach von dem her nicht so tragisch im Moment, mhm, als es dann nachher wieder hat.
Aber trotzdem Zweiter geworden?
Ich bin trotzdem Zweiter geworden, aber so knapp, unter Anführungszeichen, so knapp vor dem Ziel, ist das Rennen meistens entschieden.
Okay.
Da gibt es nichts mehr, wo du sagst, da ändert sich was. Du
bist sehr bescheiden.
Da ändert sich fast nichts mehr.
Du bist jung als zum Radfahren gekommen. Jedes Kind ist eigentlich begeistert in der Bewegung. Kinder bewegen sich gern, spielerisch, sportlich. Kinder bewegen sich eigentlich ständig, ohne nachzudenken beim sportlichen Spiel. Viele Erwachsene tun das nicht mehr so, auch im normalen Umfang. Von deinen Dimensionen sprechen wir jetzt gar nicht. Hast du eine Idee oder Vermutung als Sportler oder als Profi, warum von der Kindheit, Jugend bis zum Erwachsenenwerden bei so vielen Menschen einfach diese spielerische Begeisterung für die Bewegung verloren geht?
Also wissen du es nicht, aber ich denke, dass diese Digitalisierung und wie man das alles nennt heutzutage und dieses Ding, was man da auf und ab schiebt, mhm, und dann, wenn du brav bist, darfst du das tun und dann darfst du das tun. Bei uns war es halt so, wenn wir brav waren, haben wir rausgehen dürfen und, oder was auch immer, und wir haben halt im Hof spülen dürfen. Das heißt, wir sind mit der Bewegung aufgewachsen. Also ich, mhm, bin mit der Bewegung aufgewachsen und das hat mir irrsinnig geholfen. Und wenig mit Druck zu machen, sondern den Kindern Freude zu bereiten, eine gute Idee zu geben, dass es Spaß machen kann, Bewegung zu machen. Man muss ja nicht immer diesen Leistungsgedanken, den heute eh nicht für so gut, dass man, mhm, immer überall im Wettkampf sein muss, sondern, mhm, es muss Spaß machen. Und die Kinder sollten in jungen Alter, in jungen Jahren so viel wie möglich einfach ausprobieren. Ja. Der eine bleibt beim Sport als Hobby, der andere möchte es ein bisschen professioneller machen, das heißt, mhm, beim Wettkampfstil. Es geht nicht immer darum, dass man da Olympiasieger und Weltrekordhalter oder was auch immer heranbildet. Das muss ja gar nicht sein. Das, mhm, reicht. Spaß an der Bewegung ist ganz wichtig. Und diese, sage ich mal so, auch viele koordinative Dinge. Ich meine, ich bin jetzt 50, ich mein, glaube ich, mit 45 Jahren, da haben wir Slackline, also das Bundle, der mit 15 Meter im Garten aufbaut. Ich meine, da sagt der Nachbar, ist er jetzt nicht ganz dicht oder so, oder hat begonnen zu jonglieren. Ich glaube, das Kinder lernen das viel schneller, die können das wirklich in der Volksschule schon anfangen und das macht ja dann Spaß. Und das ist wichtig, diesen Spaß und die Freude an der Sache zu vermitteln. Mhm.
Spaß und Freude an der Sache ist beim Sport, aber auch im Beruf natürlich wichtig, um erfolgreich zu sein. Du spannst ja auch in deinen Vorträgen dann den Bogen vom sportlichen Erfolg zum mentalen Kraft und Stärke bis hin auch generell zum Thema Erfolg in allen Lebensbereichen. Warum ist Sport und Fitness für Lebenserfolg generell so wichtig?
Ich glaube, Sport generell, die Bewegung ist ein guter Ausgleich. Für das, wenn man einen Bürojob hat, wenn man einen anstrengenden Job hat, zum Ausgleich. Mhm. Ein Waldspaziergang, nenne ich als Sport, ist einfach ein super Ausgleich. Die Menschen kommen runter, beschäftigen sich mit sich selber und so. Also, und das ist ganz wichtig. Also Sport ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Punkt. Ich bin nicht immer so der Meinung, dass die Wirtschaft oder das Business so vom Sport lernen kann, bis auf gewisse Punkte. Das wird, glaube ich, ein bisschen überstrapaziert. Mhm. Aber unterm Strich, es muss auch Freude machen.
Ja.
Und das darf kein Zwang, kein Druck und ich muss das tun. Und wenn man das schleifen lässt, dann wird es wahrscheinlich immer schwieriger. Man wird träger und dann gewöhnt man sich an das träge sein und dann hat man nicht so einen Spaß. Und körperlich fit zu sein, dann ein bisschen auf seinen Körper zu achten, auch in Form der Figur praktisch, ohne dass man kasteit, das muss einen ja selber auch motivieren.
Ja. Ich meine, du hast kurz angesprochen, man gewöhnt sich an die Trägheit. Ich meine, von Trägheit kann man jetzt nicht sprechen, wenn du bei 40 Grad durch die Wüste radelst oder noch mehr. In diesen Momenten, wo du wirklich jetzt stundenlang oder die längste Phase des Radelns ohne Schlauchwort bei dir wie lang?
Ich denke, das wird schon um die 40 Stunden gewesen sein.
In einem durch 40 Stunden ohne Absteigen?
Ja, man steigt einmal kurz ab, weil man halt seine Notdürft verrichtet oder vielleicht einmal schnell Ärmling oder Beinling braucht. Aber grundsätzlich, also wegen der Temperatur, aber grundsätzlich fährt man da. Die Race Across America war halt früher so, das hat sich halt ein bisschen geändert. Einfach so fast 2 Tage durch.
Wahnsinn.
Mit keinen Pausen, außer man muss schnell irgendwas handeln.
Oder trinken.
Trinken tut man mal. Also das ist ja, das macht mehr im Rahmen von der Radflaschen. Oder es wäre irgendein, das Rad zu wechseln, es ist ein Laufrad kaputt. Also, aber generell fährt man durch, also da macht man keine Pause.
Ich meine, wenn du jetzt 30 Stunden, 40 Stunden am Radl sitzt, durch die Wüste bei 45 Grad radelst, was geht in diesem Moment in deinen Gedanken vor?
Also das ist sicher einer der Fragen, die am häufigsten gestellt wird, und konkret kann ich keine Antwort geben.
Okay.
Banale Dinge, nichts anderes wie jeder andere, der auch 3 Stunden mit dem Radl fährt, das dauert nur ein bisschen länger. Du wirst langsamer beim Denken quasi, aber das sind so banale Dinge. Wichtig für mich ist immer die Musik dahinter, dann die Betreuung von vom Team, die immer mit Geschichten versorgen, die immer was erzählen, dann ist wieder, wann ist der nächste Checkpoint, dann wie spät ist es jetzt und so, einfach banale Dinge. Es ist nicht so, dass du dort hingehst und sagst, ich höre mir da ein hochwissenschaftliches Hörbuch an währenddessen oder so. Also das Ziel einfach, das heißt, du bist so fokussiert in dem Tun und es ist auch nicht schwierig, nichts, also nicht, wenn du nichts denken kann man ja nicht angeblich, aber dass man sagt, boah, jetzt fällt mir nichts mehr ein, jetzt ist man fad, da wird dann nicht fad. Also da gibt es keine Zehntelsekunde, das sagt, boah, jetzt ist fad und so lang kann die gerade gar nicht sein.
Okay. Du hast vorhin kurz angesprochen, dass im Endeffekt neben dem Körperlichen auch die mentale Stärke ganz, ganz wichtig ist. Du bist ja auch als mehrfacher Buchautor tätig, habe auch von dir einige Bücher schon gesehen und gelesen. Welches von deinen Büchern ist so das Wichtigste?
Ich nenne es einmal das Wichtigste und das Populistische. Vom Titel her sicher, du schaffst, was du willst.
Ja.
Aber ich sage das immer halt mittlerweile beim Vortrag, dass man da schon das Buch auch lesen muss. Dann kommt man drauf, dass das einfach auch ein guter Titel ist. Aber hätte wahrscheinlich weniger davon verkauft, wenn er draufgeschrieben hat, du schaffst, was du willst, aber es wird hart. Mhm. Das muss man halt auch dann so mitkalkulieren, dass man das muss so anpassen. Der Wille muss passen, der Glaube an dich, an die Fähigkeiten. Also das war sicher das, was mich bekannter gemacht hat und vor allem das wird einmal nachgefragt bei den Vorträgen. Das würde ich sagen, das war das wichtigste Buch und das andere ist natürlich die Kraft der Gedanken. Da geht es mehr um Inhalt, um mentale Stärke, um unsere Gedanken, wie wir die beeinflussen können, dass ich sage, ja, Gedanke ist ein Wort oder ein Bild in unserem Kopf und die beeinflussen mein Verhalten, meine Gefühle und ich bin dafür verantwortlich, ob ich mehr Gruselfilme schaue oder mehr Erfolgsfilme in meinem Unterbewusstsein und das prägt auch mehr oder weniger mein Leben.
Ich meine, die Kraft der Gedanken ist, glaube ich, dein aktuellstes und jüngstes Buch, gell?
Ganz genau.
Bei dir ist jedes Buch, was ich mitbekommen habe, Bestseller geworden, also innerhalb von kurzer Zeit zigtausend Stück verkauft und ich kann es auch selbst wirklich empfehlen. Es ist wirklich eine spannende Literatur, man lernt einfach fürs Leben und mit eigenen Gedanken sehr, sehr viel. Wenn du jetzt in der Kürze quasi unseren Zuschauern den einen wichtigsten Mentaltipp mitgeben würdest, was wäre so der wichtigste Tipp für die mentale Stärke?
Ja, die mentale Stärke ist, sage ich mal, eine Methode zu einer positiven Lebensgestaltung. Grundsätzlich nicht nur einseitig zu denken, sondern mehrdimensional. Das heißt, das Leben gehört zusammen. Das ist Beruf, das ist privat, das ist Sport oder was auch immer man macht. Also das heißt, ein Ganzes. Und dann kommt auch oft einmal so dieses Thema, wenn es um Bewegung geht und da gibt es einen einfachen Satz für mich und der heißt immer, weniger ist mehr als nichts. Egal, was du tust, sei es im Sport, sei es beim Laufen, sei es in einer Weiterbildung oder was auch immer. Wenn ich sage, weniger ist mehr als nichts, dann funktioniert das fast immer. Das heißt, eine Seite meines Buches zu lesen ist mehr als nichts. 500 Meter zu gehen, zu traben, zu laufen, was auch immer, ist mehr als nichts. Und das heißt, und dann das passiert so also ein innerer Prozess, dass man sozusagen Herr seines Schweinehundes ist und nicht der Schweinehund über dich. Das heißt, ich habe es durchgezogen und das war für mich fast ein bisschen so dieser wichtigste Tipp, um Dinge in Umsetzung zu bringen.
Danke dir für diesen einen wichtigen Tipp. Aus allem das Buch, auf jeden Fall lesen Sie, mehr als ein Tipp drinnen. Ich meine, viele junge Menschen haben jetzt nicht das Ziel, dass sie 10.000 Kilometer Radl fahren, aber viele alle jungen Menschen wünschen sich Erfolg, Erfüllung, Zufriedenheit, quasi einfach auch ihr Leben in die Hand zu nehmen und innere Erfüllung zu suchen. Was wäre deine wichtigste Botschaft an junge Menschen, die egal in welchem Segment einfach erfolgreich sein wollen?
Also mir ist es auch ganz wichtig, ein Vortrag und sozusagen, es geht nicht um Sport. Das, wir da im Sport machen, das ist ja so ein Randbereich. Also es geht nicht darum, es geht ja wirklich für sein Leben Verantwortung zu übernehmen und Führungskraft seines Lebens zu werden. Also und eine Freude dran haben, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, ein Ziel zu haben, das ist auch ganz wichtig, dass man sagt, okay, wo will ich hin, wo möchte ich in 5 Jahren, wo möchte ich in 10 Jahren sein, wovon habe ich als Kind geträumt? Ja. Also das heißt, dass man die Träume nicht verliert, die man als Kind gehabt hat. Wenn man sagt, so wie in meinem Fall, Kind gehst aus und schaust auf und siehst einen Flieger oder einen Hubschrauber, da habe ich mir gedacht, das ist nie was für mich. Ja. Das heißt, und irgendwann später habe ich Ausbildung gemacht, als Pilot praktisch, dass man das nicht, dass man sich selber nicht im Weg steht. Aber dass man auch weiß, dass man hin und wieder die Komfortzone verlassen muss. Es passiert nicht, die Erfolge, die großen Machenschaften, großen Erfolge sind nicht in der Komfortzone passiert. Das heißt, man muss dem aktiv entgegengehen, man muss schon was tun dafür auch. Das heißt, man hat eben einen Preis dafür zu bezahlen. Im Sport ist es einfach das Training. Das ist einfach die Kontinuität, dann hin und wieder ist das Training auch nicht so lustig. Das muss man einfach mitkalkulieren, dass das einfach genauso dazu ist. Also, aber unterm Strich bleibt für mich über ein Ziel zu haben, ein bisschen seiner Intuition auch zu folgen. So dem Gefühl, wo geht meine Reise hin und ein bisschen auch zu träumen und weniger auf das hören, was die anderen dir mal einreden, was nicht geht. Das ist nämlich auch so, die da ständig sagen, das geht nicht, das kannst nicht und das ist ein harter Job und so, sondern bei sich zu bleiben und einfach seiner Intuition zu folgen.
Das sind sicher die wichtigsten Dinge auf dem Weg zum persönlichen Erfolg dann auch. Über deinen Erfolg, über dich, über deinen Werdegang ist ja schon unheimlich viel geschrieben worden, in den Medien, in der Presse und auch im Fernsehen. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Wolfgang Fasching, was hat ihn ausgezeichnet, was würdest du ihm antworten?
Die Authentizität. Also er war authentisch, er hat das, was er gemacht hat, gern dann, er hat das auch geliebt und das, was er gemacht hat, hat er gern gemacht und er war mit dem, was er gemacht hat, authentisch.
Das zeichnet sich sicher aus. Wolfgang, danke fürs Gespräch
und
danke dir.
Gerne.